Stell doch immer die Frage, hast du das Gefühl, dass du genügend Wertschätzung bei der Arbeit bekommst? Wird ganz viel sagen, nee, eigentlich nicht, ich würde mir eigentlich mehr wünschen.
Wie kann ich mich so ein bisschen selbst frei machen, wenn ich weiß, hey, ich habe da so dieses Bedürfnis nach Anerkennung, aber das macht mich ja auch so ein bisschen zu einer Bedürftigen, weißt du?
Da hilft es sehr, sich mit sein.
Und vor allem, wenn du jetzt vorstellst, ich bin jetzt so eine Anfang 30-jährige Frau, ja, die mitten im Leben als Führungskraft oder als Selbstständige, habe vielleicht auch diese hohen Ansprüche an mich selbst und merke immer wieder, boah, ne, ich finde gar nicht diese Löcher in meinem Eimer, um mal bei einem Bild zu bleiben, um das abzuführen. Und es stapelt sich immer mehr. Was würdest du so einer Person raten, wenn sie zu dir kommen würde?
Was diese Menschen vor allen Dingen lernen müssen, ist, dass sozusagen Leistungsphasen und Erholungsphasen nicht ein ganz großes Missverständnis von Entspannung ist, dass das angenehm sein muss. Für ganz viele Menschen, die so extrem High-Performer sind und so richtig durchgetaktet sind und sonst was reißen, für die ist Entspannung nichts Angenehmes. Da finde ich es auch gut, nochmal zu überlegen, okay, muss es denn so Entspannung im klassischen Sinne sein oder ist es nicht eher etwas, wo ich sozusagen eine so mehr oder minder aktive Pause mache? Ne?
Gab es da was, wo du selbst, weißt du, mit mentaler Gesundheit gestrauchelt hast und wie hast du dir selbst daraus geholfen?
Ich glaube, eines der einschneidendsten Ereignisse, die ich hatte, ist, dass ich vor mehr als 5 Jahren einen sehr schweren Skiunfall hatte und gut operiert werden musste.
Ich grüße dich zu einer brandneuen Folge von Fantastic Insights. Heute geht es um mentale Gesundheit, um Überlastung und darüber, wie wir uns selbst helfen können und auch anderen helfen können, mit mentaler Gesundheit umzugehen. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast zu Gast, und zwar die Dr. Eva Schneider. Sie ist Autorin, promovierte Psychotherapeutin, also Selbsttherapeutin, die zig Klienten in dem Bereich hatte und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Als Speakerin und Trainerin arbeitet sie mit internationalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsmanagement und Organisationsentwicklung zusammen. Und sie vereint hier nicht nur Erfahrungen aus Führung, Wissenschaft und Gesundheit, sondern ist eine führende Stimme zu mentaler Gesundheit im deutschsprachigen Raum und spricht darüber auch in ihrem Podcast Gesund arbeiten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen bei Fantastic Insights. Mein Name ist Thila Pham und das ist der Podcast über inspirierende Einsichten für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es gab ja sicherlich viele Lektionen in deinem Leben, ne? Sei es in der Kindheit, in der Jugend, die dich geprägt haben. Aber kannst du an eine besonders prägsame Lektion dich erinnern, die du bereits früh, ne, gelernt hast, aber wovon du auch heute noch als erwachsener Mensch profitierst? Und wenn ja, was ist das für eine Lektion gewesen?
Ich glaube, mir fallen 2 Sachen ein. Also eine ist, ich wurde mal gefragt, auch in einem Podcast, was andere Leute über mich sagen, wenn ich nicht im Raum bin. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich bin nicht da. Aber meine Vermutung ist, dass die meisten Menschen sagen würden, dass ich ein sehr großes Interesse an Menschen habe. Und das war tatsächlich schon immer so. Also ich habe als Kind schon immer wissen wollen, ne, warum irgendwie geht es der Nachbarin nicht gut? Oder Mensch, was ist denn irgendwie nur mit irgendwie dem Haustier? Oder ich wollte mir dann irgendwie anhören von meinen Freunden, was die gerade so bewegt und was da so los ist. Also ich wollte wirklich tiefer gehen und ich wollte verstehen, was die Menschen umtreibt und was sie bewegt und was los ist in ihrem Leben. Das hat sich dann natürlich durch mein Leben durchgezogen. Also ich bin dann Psychologin geworden, Psychotherapeutin geworden und bin natürlich noch tiefer getaucht, auch aus einer fachlichen Perspektive. Und das hat sich sehr früh durchgezogen durch mein Leben. Und eine andere Sache ist, dass ich mit 2 Schwestern und meiner Mutter aufgewachsen bin, in einem reinen Frauenhaushalt. Und das war für meine Mutter sicherlich nicht immer einfach, alleinerziehend mit 3 Kindern zu sein. Und ich war schon sehr, sehr früh sehr eigenständig. Und jetzt gar nicht, also sie hat das alles super gemacht und mega gemanagt und so. Also ich habe mich immer geborgen und in guten Händen gefühlt. Aber ich habe einfach sehr früh verstanden, dass ich sehr viel einfach auch selber machen kann. Und es hat mir auch sehr viel Selbstwirksamkeit gegeben, ne? Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin sehr stark auf andere angewiesen, um Sachen machen zu können. Und ich glaube, das hat mich auch gerade durch schwierige Zeiten oder so anstrengende Phasen, irgendwie sei es in der Schule, im Studium, im Beruf, durchgebracht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann das, ich bekomme das hin, ich schaffe das. Und diese Zuversicht und dieses Selbstwirksamkeitserleben, das hat mich auch schon sehr früh begleitet und zieht sich auch wie ein roter Faden durch.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn du das so mit Selbstwirksamkeit verbindest, ich kann mir vorstellen, dass es einfach mit diesem Selbstvertrauen einhergeht, ne? Wenn du schon so jung die Erfahrung machst, hey, okay, da ist jetzt vielleicht nicht noch 2 Elternteile, die mich jetzt bemuttern, weißt du, sondern ich kann jetzt selber die Sachen angehen, dann dann habe ich auch, entwickle ich ja sehr früh auch Vertrauen in mich selbst.
Ja.
Und was gab es so konkrete Beispiele, wo du gemerkt hast, ich bin auch schon so ein bisschen überdurchschnittlich selbstständig im Vergleich auch vielleicht zu meinen Freunden, weißt du, was mache ich, was die anderen vielleicht nicht machen?
Oh, das ist eine richtig gute Frage, weil ich finde jetzt so früher, keine Ahnung, also ich glaube, ich konnte mir jetzt schon früh irgendwie selber irgendwelche Sachen kochen oder so, ne? Mhm. Also wenn es einfach darum ging, sozusagen hier und da mal für mich zu sorgen oder dass ich auch einfach, ich habe auf dem Dorf gewohnt, ne? Ich bin einfach eigenständig Bus gefahren, ne? Also ich brauchte da jetzt keine Begleitung zur Bushaltestelle oder zurück, ne? Das ist ja, es war aber auch nicht so eine Bedrohungslage. Also ich meine, jetzt in einer Stadt wie Berlin würde ich jetzt vielleicht irgendwie mein kleines Kind nicht alleine zur Bushaltestelle laufen lassen, aber das war halt so ein 1000-Seelen-Dorf, das war dann schon in Ordnung, ne? Also ich will eigentlich eher sagen, ich habe auch sehr viel Vertrauen zugesprochen bekommen. Ne? Und es ist jetzt überhaupt nicht so, als wäre ich allein gelassen worden, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe mich immer geborgen gefühlt und ich war auch mit meinen Schwestern sehr, sehr eng. Also das war gar nicht sozusagen aus einer Kompensation heraus, dass ich das gemacht hätte, sondern ich hatte einfach sehr früh dieses Vertrauen auch vermittelt gekriegt, du bekommst es hin und ne, ich sehe dich absolut imstande dazu, dass du Sachen auch selbst machen und auch selber entscheiden kannst. Ne?
Richtig, richtig schön. Cool. Und jetzt ist ja ganz viel Karriere in der Psychologie, Psychotherapie entstanden, Eva, und jetzt auch das Buch entstanden, Mental Health Matters, gesund arbeiten, besser leben. Von all den Themen, über die du hättest schreiben können, warum dieses Thema, warum dieser Titel, warum gesund arbeiten und besser leben?
Ja. Also erstmal, es wird garantiert nicht mein letztes Buch gewesen sein, weil mir noch so viele weitere Themen einfallen ständig und ich auch so viel noch notiert habe, was ich gerne noch erweitern möchte oder ein anderes Thema auch nochmal aufgreifen will. Bei dem Buch ging es mir vor allen Dingen darum, dass ich ja jetzt schon eine Weile in der Wirtschaft vor allen Dingen unterwegs bin und viel mit Unternehmen zusammenarbeite und auch viel mit Teams und Mitarbeitenden in Unternehmen und mir da oft die gleichen Muster auffallen oder auch die gleichen Schwierigkeiten, die diese Teams haben, wenn es darum geht, dass sie eigentlich einen Arbeitsplatz gestalten wollen, auf den alle Bock haben, wo alle sagen, da wollen wir gerne hinkommen und da fühlen wir uns gut, das tut unserer Gesundheit gut, ne? Also es saugt unsere Gesundheit nicht aus, sondern das fördert sie, ne? Und ich fühle mich hier wahrgenommen, ich fühle mich gesehen, ich habe das Gefühl, ich kann auch mal sagen, wenn es mir nicht so gut geht. Und alle haben so gefühlt sehr ähnliche Struggles, wenn ich mit denen spreche und mit ihnen arbeite. Und in dem Buch wollte ich gerne mal diese ganzen Erfahrungen und all die Tools und all die Best Practices an einen Ort versammeln. Und zwar auch so, dass wirklich jede Person darin Ansatzpunkte sieht, was kann ich denn dazu beitragen? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass der Ort, wo ich da arbeiten gehe, dass das ein Ort ist, wo ich richtig gerne hingehe und der meiner Gesundheit gut tut? Ne? Weil ganz viele Leute ja schimpfen, meine Arbeit macht mich krank und mir geht es überhaupt nicht gut und das ist alles viel zu stressig. Und dass wir das wieder umkehren und dass wir da auch in eine Selbstwirksamkeit kommen und merken, ah, okay, ich kann hier tatsächlich was bewegen. Ne? Entweder als Mitarbeiterin, weil ich bestimmte Dinge tun kann oder im Team, weil wir anfangen, das Thema besprechbar zu machen und Tabus zu brechen oder als Führungskraft, ne? Weil ich mich vielleicht auch mal selber offen zeige mit so kleinen Möglichkeiten und Tools oder vielleicht auch, ne, sogar übergeordnet. Ich bin im HR und ich habe hier richtig irgendwie Entscheidungskraft und Hebel und kann hier wirklich bestimmen, wo soll unsere Gesundheitsstrategie hingehen, wie baue ich die denn auf? Ne? Und so habe ich aus diesen ganzen Perspektiven, die innerhalb von einer Organisation zusammentreffen, alles zusammengepackt und guckt, hey, das kannst du machen in deiner jeweiligen Rolle mit diesen ganz konkreten Beispielen. Was mich ganz besonders freut, ist, dass es auch ganz konkrete Erfahrungsbeispiele gibt von anderen Personen. Sehr berührende Geschichten, die mich wirklich so, so tief ins Herz getroffen haben, als ich die gelesen habe. Also es war ganz toll. Und auch mit Beispielen aus echten Unternehmen, ne? Wie die das zum Beispiel machen. Jeder will immer ja wissen, ja Mensch, wie machen denn die anderen das? Weil wir gefühlt beim Thema mentale Gesundheit noch so in den Kinderschuhen stecken und keiner so richtig weiß, wie gehen wir das an und wie machen wir das? Und da haben dann auch Unternehmen gesagt, hey, so und so sind wir das angegangen und so funktioniert das für uns. Und das finde ich halt wirklich gut, dass wir da in dem Buch wirklich von anderen lernen können und durch diese ganzen Beispiele das einfach griffiger wird, weil das sonst in diesem, ja, abstraktes Thema in dieser Ecke bleibt. Das ist halt so ein diffuses Thema und das wollte ich ändern, dass es ein ganz konkretes, handhabbares Thema wird.
Ja. Und wir werden jetzt nicht auf jeden Aspekt deines Buches eingehen können. Dafür kann man das Buch dann bestellen und dann konsumieren, gelesen, genau. Aber das ist ja auch das, worüber wir heute sprechen wollen. Ne? Was kann jeder Einzelne tun? Was können auch verschiedene Rollen und Organisationsteile tun, wie HR als Führungskraft, um eben mentale Gesundheit zu unterstützen? Aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen, Eva, warum ist mentale Gesundheit überhaupt so ein wichtiges Thema heute, weil früher wurde darüber gar nicht gesprochen. Heute ist es in aller Munde und ich frage mich, liegt es daran, dass wir Menschen einfach sensibler geworden sind? Liegt es daran, dass Technologien auf uns einprassen und dass unser Hirn gar nicht hinterherkommt, sich anzupassen, weißt du, an Social Media, an die ganzen Süchte, an das Vergleichen und so weiter und so fort? Ich merke es auch im Alltag bei mir, wie sehr mich das an Tagen, wo ich eh schon geschwächt bin, weißt du, auch noch zunehmend runterziehen kann. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, was macht das Thema mentale Gesundheit so unglaublich tagesaktuell, aber gefühlt auch so relevant und so wichtig wie nie zuvor?
Ja, also du hast ganz am Anfang eben gerade gesagt, ist so die Frage, mit können wir einfach alle weniger ab, ne? Oder warum ist das jetzt plötzlich so viel relevanter? Und wenn wir mal so ein paar Generationen zurückdenken, der zum Beispiel so in die Nachkriegsgeneration gehen oder in die Boomer-Generation, dann sehen wir, dass mentale Gesundheit da durchaus auch ein Thema war, nur es wurde einfach nicht besprochen. Es wurde aber einfach so extrem tabuisiert, dass das komplett stillgeschwiegen wurde. Und wenn wir uns beispielsweise angucken, wo die Burnout-Raten am höchsten sind, dann sehen wir, dass das bei den über 60-Jährigen oder ungefähr 55- bis 65-Jährigen der Fall ist. Ne? Also die quasi im letzten Abschnitt ihres Arbeitslebens stehen, ne, vielleicht auch in höheren Positionen etc. sind. Und das ist genau die Generation, wo das jetzt sichtbar wird, ne, weil die das eben so lange weggeschoben haben. Ne. Und das sehen wir zum Beispiel auch, dass die Frühberentungen aufgrund von psychischen Erkrankungen deutlich gestiegen sind. Also, dass der Grund die psychische Erkrankung ist für eine Frühberentung. Also, es ist durchaus eine Generation, da war das auch schon präsent, aber es war halt nicht offen präsent. Ne? Es wurde einfach verdeckt, es wurde runtergespielt. Es gab einen ganz anderen Arbeitsethos. Es ging darum, irgendwie fleißig zu sein, ne? Sich etwas zu schaffen, Materielles, Wiederaufbau. Ne? Da war das gar nicht so ein Thema, was irgendwie besprechbar war. Und das sehen wir jetzt natürlich heute in der heutigen Welt ganz anders. Schon allein durch Social Media, ne, sind natürlich Themen auch viel mehr en vogue. Ne? Also es gab ja auch mal richtig eine Bewegung zum Teil, jetzt in den USA, New York beispielsweise, da war das ja schon fast cool, wenn man einmal die Woche zum Psychoanalytiker gegangen ist und dann darüber spricht, was so die eigenen Insights waren. Also es ist inzwischen so viel salonfähiger geworden und viel besprechbarer geworden und das merken wir. Und ein ganz, ganz besonders großes Ereignis da drin war natürlich die Covid-Pandemie, wo wir plötzlich ja alle gemerkt haben, okay, es kocht nicht nur jeder seinen eigenen Brei in sein eigenes Süppchen, sondern plötzlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Und das, was jetzt gerade meine Kollegin, mit der ich sonst überhaupt keine Gemeinsamkeiten habe, was sie plötzlich erzählt, wie es ihr gerade im Alltag geht, oh krass, das finde ich ja ganz genauso. Und so kam es dann dahin, dass wir gefühlt viel mehr diesen gemeinsamen mentalen Nenner gefunden haben, ne, weil die Dinge, die uns umgetrieben haben, alle sehr ähnlich waren und plötzlich das Thema halt viel mehr an die Oberfläche kam. Was aber nicht heißt, dass es vorher nicht da war. Es war einfach nur unter der Oberfläche und es wurde halt über die Oberfläche geholt. Und natürlich ist es trotzdem auch auffällig, dass wir sehen, dass durch Digitalisierung und die Schnelllebigkeit, die vielen Krisen, die wir haben, Menschen doch deutlich belasteter sind. Also man kann sich das immer so vorstellen wie so einen Wassereimer, wo es oben die ganze Zeit reinregnet. Das sind sozusagen wie der Stress, die Krisen, alles, was so uns Energie kostet im Alltag. Und unten in dem Eimer sind Löcher drin und da fließt das Wasser wieder raus. Und jetzt haben wir alle so unterschiedliche Löcher. Also für manche ist das irgendwie, dass sie Sport treiben können. Für andere ist das, dass sie Zeit mit Familie verbringen können. Für andere ist das Me-Time. Also all das, was uns hilft, mit diesem Stress umzugehen und dass das Ganze wieder abfließen kann. Und jetzt haben wir den Zustand, dass quasi oben im Eimer einmal ganz viel Sand reingekippt wurde. Durch die ganz vielen Krisen, ne, wurde da ganz viel Sand reingeschaufelt. Und unten ist es nicht mehr so leicht, dass die Löcher wirklich abfließen können. Also wir können gefühlt wir haben mit mehr Anforderungen zu tun und können aber weniger unsere Ressourcen nutzen, um das auszugleichen. Und das ist natürlich ein Mismatch, wo wir im Balance kommen und wo wir merken, oh, ne, es wird irgendwie immer anstrengender, obwohl ich versuche, das Gleiche zu machen, habe ich den gleichen Effekt nicht mehr hinten raus. Und deswegen, viele Menschen fühlen sich einfach belasteter, als sie es vielleicht vor ein paar Jahren noch waren.
Etwas, was mir immer wieder begegnet, und da würde mich auch total interessieren, was so deine Themen sind, die du beobachtest. Es ist dieser innere Druck, also von außen kommt Druck, aber wenn du so einen Antreiber hast, dass du besonders perfekt sein willst und alles besonders gründlich und perfekt und schnell passieren muss und du auch immer stark sein musst, also je nachdem, welche Antreiber auch stark bei dir ausgeprägt sind, dass da entsteht einfach so viel Belastung zuzüglich zu der Belastung, der du ohnehin ausgesetzt bist. Und Menschen können relativ gut damit ich sag mal, copen im Sinne von, dass sie nach außen hin trotzdem noch eine gute Fassade, weißt du, aufrechterhalten. Aber ich bekomme immer in den intimen 1-zu-1 Gesprächen mit, wie sehr sie wirklich straucheln und wie sehr es auch an die Substanz und an die Gesundheit geht. Und weißt du, solange wir aber nicht an unseren inneren, ich sag mal so, Strukturen arbeiten, wird sich im Außen ja selten was verändern, weißt du? Wir können draußen dann vielleicht einen Meetingblocker einstellen, aber in der Regel ist das nicht so nachhaltig, weißt du? Und das ist, glaube ich, das, was so schwierig ist in dieser Transformationsarbeit, in dieser Veränderungsarbeit. Was beobachtest du da? Was begegnet dir immer wieder?
Ja, es ist spannend, dass du das auch gerade gesagt hast, weil ganz oft sind das wirklich diese inneren Ansprüche an uns selbst, dass wir trotzdem das Gleiche noch schaffen wollen, obwohl es, wieder bei der Metapher zu bleiben, stärker regnet, es ist viel mehr Sand im Eimer, ne? Und trotzdem versuchen wir noch alles gleich gut zu machen, ne? Und das ist natürlich eine Rechnung, die geht halt langfristig nicht auf. Und diese inneren Ansprüche, die wir haben und auch das, was wir natürlich um uns herum erleben, wir alle sind nicht frei von Vergleichen, ne? Also wir können das versuchen, so gut es geht, uns nicht zu vergleichen. Aber sobald wir Social Media aufmachen, sobald wir unsere Kollegen und Kolleginnen sehen, ne, oder uns inspirieren lassen, vielleicht auch manchmal, natürlich kommt da immer die Frage, ah, wie ist denn das eigentlich bei mir? Und das machen wir ganz automatisch. Und das kann natürlich irgendwann auch in ein ungesundes Muster reinkippen. Und ich bin da der Meinung, dass wir jetzt heutzutage besonders durch Social Media und eben diese Hypervernetzung, die wir haben, so viele Einflüsse und Eindrücke von außen haben, dass wir viel mehr selber dafür sorgen müssen, dass wir das regulieren. Also im Sinne von, dass ich auch mal bewusst bestimmte Nachrichten oder nur zu bestimmten Zeiten oder von bestimmten Plattformen Nachrichten lese oder konsumiere, dass ich nur Social-Media-Nutzung ganz stark einschränke, dass ich nur ganz bestimmten Personen vielleicht folge, wo ich das Gefühl habe, die geben mir wirklich Energie oder die, ne, das ist wirklich eine gute Inspiration und das Handy hinterlässt nicht jedes Mal so ein bisschen so, ah, aber bei mir ist es anders und das hätte ich gerne so anders. Und dass wir da mehr von innen heraus regulieren müssen, weil wir diese Regulation von außen nicht mehr haben. Wir können jederzeit unser Handy öffnen und haben den Zugang zur Welt. Also das ist ja wirklich grenzenlos. Das heißt, wir müssen die Grenzen mehr für uns schaffen. Weil früher gab es ja vielleicht noch Zeiten, da hast du dann einmal deine Tageszeitung bekommen morgens. Das waren die einzigen Nachrichten, die du gekriegt hast. Und da war dann sonst nichts mit noch irgendwo Nachrichten oder eine schlimme Weltlage oder so. Hast vielleicht abends noch die Tagesschau geguckt. Also wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere, war das das Maximalste, was ich da auf meinem Tausendseelendorf gesehen habe. Ne? Und das ist ja heute ganz anders. Das heißt, damals wurden uns von außen vielmehr die Strukturen gegeben, dass wir auch wirklich Zeit hatten zum Innehalten, zum Ruhen. Und das haben wir heute so nicht mehr. Das heißt, wir müssen das mehr von innen, von uns heraus gestalten.
Ja, ich habe neulich dazu einen ganz interessanten Artikel gelesen, und zwar, wenn man das mal mit den Urvölkern vergleicht, ja, in der Savanne, diese Zeiten, wo du zum Beispiel erstmal kilometerweit mit deiner Gruppe auf die Jagd gehen musstest, ja, oder jetzt irgendwie um Wasser zu holen, diese Strecken, in denen du einfach nur gehst und normalerweise auch kaum Input bekommst, weil du bist ja, ne, in diesem Gehstatus und Wartenstatus, da haben die Leute unglaublich viel Zeit zur Reflexion gehabt. Weißt du, um zu gucken, hey, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie geht's mir eigentlich gerade? Was will ich verändern? Weißt du, so, wo gibt's auch Konflikte vielleicht in Beziehungen? Und diese Pausen innezuhalten, zu reflektieren, die, wenn du die nicht wirklich aktiv einbaust in dein Leben, die vergehen, die existieren gar nicht. Weißt du, diese Zeitinseln. Also ich merke das immer wieder. Wenn ich mir nicht Zeit reserviere, finde ich 1000 Ablenkungen, weißt du, 1000 Dinge, die, also auch Menschen, die ja von außen Aufmerksamkeit und Zeit von dir wollen, weißt du, die du auch erstmal so ein bisschen raushalten und beschützen musst. Und wenn ich jetzt mal mich nochmal auf so eine konkrete Situation beschränke, Eva, weil du schreibst ja auch von diesem Balanceakt. Einerseits sind wir eine limitierte Ressource, ne? Also du hast ja eben auch so schön gesagt, du kannst nicht einfach erwarten, immer gleich zu performen. Wir sind limitiert und ist auch tagesformabhängig. Und zugleich wollen wir aber Leistung bzw. Höchstleistung. Da entsteht ja zwangsläufig ein Spannungsverhältnis. Wie kann man das jetzt begegnen? Vor allem, wenn du jetzt vorstellst, ich bin jetzt so eine Anfang 30-jährige Frau, ja, stehe mitten im Leben als Führungskraft oder als Selbstständige, habe vielleicht auch diese hohen Ansprüche an mich selbst und merke immer wieder, boah, ne, ich finde gar nicht diese Löcher in meinem Eimer, um mal bei dem Bild zu bleiben, um das abzuführen. Und es stapelt sich immer mehr. Was würdest du so einer Person raten, wenn sie zu dir kommen würde?
Ja, ja. Also ich hatte ja so viele Menschen auch ganz viel in Therapie und im Coaching tatsächlich. Also ich kenne diese Profile gut. Und was diese Menschen vor allen Dingen lernen müssen, ist, dass sozusagen Leistungsphasen und Erholungsphasen nicht zwingend etwas sind, was man so mechanisch planen kann. Also, ne, dass ich sage so, und jetzt ist 6 Uhr und jetzt bin ich eine Stunde entspannt und dann geht's wieder los. Das gibt ja auch so. Menschen, sondern dass das manchmal auch ein bisschen braucht, diese Transitionszeit braucht, um in eine echte Tiefenerholung überzugehen. Also vielleicht mal so ein Beispiel für diejenigen Menschen, die pendeln oder die auf jeden Fall einen Arbeitsweg haben und nicht von zu Hause arbeiten. Die kennen das bestimmt. Pendeln an sich kann schon auch stressig sein, auf jeden Fall. Aber die kennen das vielleicht auch, dass man so das Gefühl hat, mit dieser Transitionszeit, diese 25 Minuten, die ich da in der Bahn sitze und die genau. ich jetzt die Arbeit hinter mir lasse und jetzt ne, den Abend begrüße, die lassen mich dann so ein bisschen ankommen jetzt in dem nächsten Tagesabschnitt. Und wir sind das heute gar nicht mehr gewöhnt durch das Digitale, ne, weil wir machen eigentlich Meetingfenster zu, nächstes Meetingfenster auf und wir haben diese Transitionszeiten gar nicht mehr. Oder wir machen den Computer zu und wir sind direkt in unserem Zuhause. Das ist sowieso die Frage. Ne? Also arbeiten wir von zu Hause oder leben wir in unserem Office? Das ist irgendwie manchmal betrachtungsweise wahrscheinlich. Also da ist mal zu gucken, okay, wie kann ich mir diese Transitionszeiten wieder erlauben, ne, dass der Geist es auch schafft, überzugehen zwischen jetzt ist Leistungszeit und jetzt arbeite ich, jetzt tue ich was und jetzt ist vielleicht auch Erholungs-, Regenerations- und Ruhezeit. Und die zweite Sache ist, dass diese Menschen unbedingt lernen müssen, dass es sozusagen nicht nur gibt, okay, ich mache irgendwie jeden Tag eine Stunde Sport und meditiere eine Stunde und dann erst sozusagen habe ich für mich gesorgt, sondern dass sie oft schon so eine kleinste Minimalversion für ihre Gesundheit schaffen können, indem dadurch es schaffen, das mehr zu einem Habitus, zu einer Routine zu machen, jeden Tag ein bisschen für ihre Gesundheit zu sorgen. Wenn ich mit Teams zusammenarbeite, dann frage ich ganz oft morgens so um 9 Uhr, was hast du heute schon für deine Gesundheit getan? Und dann soll mal jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin einmal sagen, was da vielleicht schon dabei war. Und da kommen manchmal so Antworten wie, ich habe einfach nur ruhig geatmet. Was ganz, ganz Simples. Ne? Manche schon, ja, ich habe schon meine riesen Yoga-Routine rum und so, auch super. Ne? Aber für jeden ist das ja was sehr Unterschiedliches. Und das zeigt, dass wir mehr dahin kommen müssen, eigentlich diese kleinen Gesundheitsroutinen und kleinen Gesundheitsverhaltensweisen in unserem tagtäglichen Tun unterzubringen. Und zwar nicht in riesengroßen Stil, dass ich mir jetzt vornehme, trotz der stressigsten Phase gerade, jeden Tag eine Stunde laufen zu gehen. Das wird nur Druck machen. Ne? Und dann werden wir diesen Anspruch an uns haben, ich will das aber schaffen und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich versagt. Sondern dann zu überlegen, wie könnte eine kleinere Version davon aussehen? Also zum Beispiel kann ich einfach dafür sorgen, dass ich trotz der stressigen Phase, trotz vieler Reisen, 10 Minuten spazieren kann. Einfach nur kurz draußen sein, 10 Minuten in Bewegung. Das ist die kleinste Version davon, dass ich ein bisschen in Bewegung war. Ne? Und dann kann ich das immer noch hochschrauben, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich wieder mehr Zeit, jetzt bin ich wieder mehr zu Hause, da ist mehr Raum dafür. Cool, dann gehe ich vielleicht mal 15 oder 20 Minuten raus. Ne? Und das so ein bisschen anzupassen, dynamisch, auch an dem, was der Tag gerade von einem abverlangt. Weil für ganz viele gibt es eben nur dieses, yes, ich habe eine Stunde Sport gemacht oder ich habe gar nichts gemacht, aber dazwischen gibt es halt überhaupt nichts. Und das ist meiner Meinung nach total der Trugschluss, weil wir es viel mehr schaffen müssen, uns eine kleine Gesundheitsroutine zurechtzulegen, die trotz der stressigsten Tage immer noch umsetzbar ist und wir es dadurch schaffen, so einen Fuß in die Tür zu kriegen, um Gesundheit wirklich zu einer Routine zu machen. Für mich zum Beispiel ist es, dass ich versuche, jeden Tag mindestens 6,5-7 Stunden zu schlafen, wenn es jetzt richtig stressig ist. Also wenn meine Stressampel auf Rot steht. Ne? Jeden Tag mindestens 15 Minuten draußen gewesen zu sein, einfach nur milder Spaziergang, genügend Wasser zu trinken, auch so ein Ding für viele Menschen. Ne? Und eine gesunde Mahlzeit am Tag. Nicht drei, und so, ne? Sondern kann es auch mal sein, dass es manchmal auch schnell gehen muss und es einfach eine Brezel auf die Hand ist, aber wenigstens eine. Und das sind so die minimalsten Sachen, wo ich sage, oh, selbst wenn es richtig stressig zugeht, dann kriege ich das noch hin. Und das tut mir richtig gut, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe trotzdem noch etwas für mich getan.
Ja, und Eva, du hast gerade eben gesagt, die Transition in die Tiefenentspannung. Wenn ich aber, ich gehe jetzt mal davon aus, nicht so gut in Kontakt zu meinem Körper stehe und vielleicht auch so eine Grundanspannung habe, wann weiß ich denn, dass ich tiefenentspannt bin? Weißt du, wann habe ich, ja. Weil dann, man ist ja so ein bisschen in so einem luftleeren Raum, weißt du, man probiert dann so ein paar Maßnahmen, so war das für mich zum Beispiel sehr lange Zeit, weißt du, ich habe das gar nicht gespürt, ich habe Stress nicht gespürt, ich habe meinen Körper nicht so gut gespürt und auch nicht so die Bedürfnisse, weißt du, jetzt mal so ein Glas Wasser zu trinken, das klingt total verrückt, aber einfach Primärbedürfnis auch nicht zu spüren, das ist ja wirklich so starker Neglect, weißt du, an der Stelle, ja. Wie kann man da wieder Sensibilisierung schaffen?
Ja, also oft ist der Körper schon ein ganz gutes Tor eigentlich, also wenn man wirklich mal so mini Achtsamkeitsübungen macht. Ne? Also ich finde, bei Achtsamkeit sind ja bei vielen schon so, oh, große Augen, weiß ich nicht, ob ich das durchhalten kann. 5 Minuten nur mit mir sein, oh mein Gott. Ne? Aber da gibt es ja auch schon ein paar kleine, ganz geführte Mini-Meditationen von 7Mind zum Beispiel. Ne? Da bin ich ja auch im Podcast mit Host und die haben ganz tolle Angebote, wo es wirklich nur darum geht, einmal kurz zu spüren, wo merke ich gerade irgendwas im Körper, wie geht es mir eigentlich gerade? So ganz kurz 3 Minuten checken. Und selbst wenn das nur, man merkt so, oh, irgendwie ist meine Schulter ein bisschen angespannt, irgendwie fühlt sich irgendwie, keine Ahnung, mein Rücken so ein bisschen unrund an, irgendwie das erstmal nur wahrzunehmen, ne? Weil wir bewerten das ja dann oft erstmal ganz schnell, das finde ich doof oder Mensch, ich will, dass das anders ist, sondern erstmal nur wahrzunehmen und das erstmal zu üben. Und manchmal können ja andere einem auch ein super guter Spiegel sein. Wenn man selber nicht so einen guten Kontakt zu sich hat, dann kann es ja auch sein, dass vielleicht Freundinnen, Freunde mal auf einen zukommen und sagen, Mensch, du wirkst irgendwie total abgeschlagen in letzter Zeit oder du bist irgendwie voll abwesend und distanziert. So, was ist denn los? Ich kenne dich so überhaupt nicht. Ne, die kann man ja manchmal auch fragen, einfach, was mache ich denn gerade für einen Eindruck auf dich? Manchmal helfen die einem dabei, da wissen die das einfach viel besser als man selber. Und dann darauf einzugehen und zu gucken, ah, okay, ne, wenn mein Nacken so ein bisschen irgendwie verspannt ist, was ist so eine kleine Kleinigkeit, die ich gerade irgendwie machen kann, um dem entgegenzuwirken. Also minimal, ganz, ganz, ganz klein anzufangen. Ne? Und ja, da ist der Körper tatsächlich für die meisten ein guter Kanal, weil viele können das nicht so gut, ihre Gefühlslage nicht so gut in Worte fassen. Ich mag das sehr, dafür Metaphern zu nutzen. Also gerade, wenn man zum Beispiel im Team darüber spricht, Mensch, wie geht's dir denn? Und sind alle erstmal so, gut. Und dann habe ich auch in meinem Buch so ein paar Beispiele genannt. Zum Beispiel die innere Wetterlage kann man nutzen. Ne? Also wenn ich jetzt meinen aktuellen Zustand als Wetterlage beschreiben müsste, was denn da gerade los? Ist es sonnig? Ist es wolkig? Ist es windig? Ist da gerade Gewitter? Ne, was ist da gerade los? Und Metaphern und Bilder zu nutzen, hilft auch schon vielen Menschen, einen besseren Kontakt dazu zu finden. Ne? Und dann ist es natürlich einfach unglaublich hilfreich, mit externen Personen zusammenzuarbeiten, die einen da auch noch ein bisschen geleiteter mit begleiten und auch wertfrei wirklich nur für einen selber da sind, um genau das besser zu entdecken, wie es einem gerade wirklich geht.
Ja, aber teilweise ist das ja Teil des Problems, ne? Also wenn du ja ohnehin die ganze Zeit leistest und stark bist und was auch immer du dann noch für Ansprüche hast, dann ist halt gerade dieser Akt, Hilfe anzunehmen oder auch sich von jemand anderen helfen zu lassen, ja oftmals die entscheidende Entscheidung für dich selbst, die in Richtung Selbstfürsorge geht, die der dann am Ende so ein bisschen Luft auch bringt im Leben, sag ich mal.
Ja. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz zu diesem Thema Einspannung. Ein ganz großes Missverständnis von Entspannung ist, dass das angenehm sein muss. Für ganz viele Menschen, die so extrem High-Performer sind und so richtig durchgetaktet sind und sonst was reißen, für die ist Entspannung nichts Angenehmes. Im Grunde ist Entspannung erstmal nur das Gegenteil von Anspannung, nichts anderes. Ne? Also es ist erstmal nur eine andere Qualität. Ja, und für die meisten ist das nicht angenehm, weil dann legen sie sich hin und liegen dann da irgendwie in einem Bodyscan auf dem Boden und denken, oh Gott, alles fühlt sich ganz schlimm an und oh Gott, das ist alles, mir schießen die Gedanken durch den Kopf und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich bin jetzt schon wieder bei meiner To-Do von morgen und ich möchte hier eigentlich raus und auch irgendwie will ich gerade nicht mit meinen Gedanken sein. Für ganz viele ist das nicht unbedingt angenehm. Und da finde ich es auch gut, nochmal zu überlegen, okay, muss es denn so Entspannung im klassischen Sinne sein, was jetzt so die Medien viel propagieren, also Yoga, Entspannungsübungen, Atem, Meditation? Oder ist es nicht eher etwas, wo ich sozusagen eine so mehr oder minder aktive Pause mache, ne? Dass ich halt ein bisschen spaziere nebenher, dass ich erstmal einen Podcast höre nebenher, ne? Weil es mir einfach hilft, dass ich nicht die ganze Zeit mit meinen Gedanken alleine bin, sondern einfach erstmal wem anderes zuhöre als mir selber. Ne? Oder ist es Gartenarbeit, weil ich dann nebenher so ein bisschen was mache. Für manche Menschen ist es Kochen, ne? Weil sie was mit den Händen zu tun haben. Also da auch zu schauen, was passt da auch zu mir, um eben diese Transition von total auf 180 und mega geleistet und voll all in gewesen den ganzen Tag hinzu, ich komme jetzt langsam runter, kann eben auch so eine aktive Pause quasi bedeuten und so eine aktive Transition, wo man einfach Dinge macht, weil einem das hilft, um eben den nächsten Schritt zu gehen.
Bevor wir gleich den Bogen zu Teams und Organisationen schaffen, Eva, will ich nochmal ganz kurz mit dir, einfach weil du diesen Erfahrungsschatz mitbringst, ja, noch ein bisschen tiefer gehen im Sinne von so psychologisch. Kannst du uns dann so ein bisschen mehr erklären, woher kommt das denn? Weißt du, weil oftmals, man sagt ja, sind das Prägungen aus der Kindheit, das sind so Überlebensmechanismen, die wir früher gelernt haben, die uns früher auch wirklich geholfen haben, ne? Also so vielleicht in Anspannung zu sein, hat in irgendeiner Art und Weise eine Funktion gehabt, sag ich mal. Aber jetzt im Erwachsenenalter zu reflektieren und zu schauen, wo dient es mir noch und wo dient es mir vielleicht auch nicht. Und was muss ich hier auch wieder entwickeln, also wie so entwirren, sag ich mal, um wieder so ein bisschen zu mir zu finden. Was kann man da als Mensch reflektieren, welche Fragen kann man sich stellen, weißt du, um sich selbst auch besser zu verstehen, um überhaupt in die Veränderung zu gehen. Wenn ich jetzt merke, hey, ich habe immer wieder so ungesunde Tendenzen und ich strauche vielleicht auch mit meiner nicht nur physischen, sondern auch mentalen Gesundheit.
Ja, ich finde, eine sehr gute Frage dafür, die man sich stellen kann, ist, wofür habe ich früher Lob bekommen oder wie habe ich mich dann eigentlich schützen können vor Gefahren? Also beim Beispiel Lob, ne, wofür habe ich Lob bekommen? Also ein ganz klassisches Beispiel, in der Schule kriegen wir Lob für gute Noten, ne, wenn wir Einserschüler, Schülerinnen sind. Und ist das vielleicht etwas, was mich bis heute begleitet, dass ich eigentlich auch eine Einserschülerin sein möchte? Oder dass ich irgendwie merke, Mensch, ne, ich wollte irgendwie immer hier die Gunst, die Anerkennung von meinen Eltern oder Bezugspersonen oder von irgendwem um mich herum, die mir nahe standen, weil das einfach ein natürlicher menschlicher Mechanismus ist, ne, dass wir uns an Bezugspersonen orientieren, dass wir denen gefallen wollen, weil das auch immer ein Mechanismus ist, dazuzugehören und Beziehungen zu schaffen. Ne? Also das heißt, da kann man sich die Frage stellen, wo habe ich denn Lob für bekommen und wo kriege ich das vielleicht heute auch in meinem Alltag? Gibt es da Parallelen? Dann findet man oft schon raus, so, ah ja, doch, da gibt es was meistens.
Der eine Chef, der mich so an meinen Vater erinnert, warum will ich so viel anerkenne von ihm? Genau. So solche Parallelen, ne? Ja.
Ganz genau. Und das andere ist ja, was ich gerade noch als Frage reingeworfen hatte, wovor habe ich mich denn schützen wollen in meiner Kindheit oder wovor will ich mich heute schützen? Ne? Also zum Beispiel Enttäuschung oder allein stehen gelassen zu werden, ne? Dass ich zum Beispiel jemand bin, ich mag das überhaupt nicht, allein gelassen zu werden und deswegen bin ich vielleicht bis heute immer wieder in Beziehungen, ohne jemals zu hinterfragen, tut mir diese Beziehung eigentlich gut, ne? Oder mich nicht traue, vielleicht mich zu trennen, weil ich eigentlich denke, oh, ich kann das alleine gar nicht aushalten, ich kann nicht mit mir alleine sein. Also auch da, ne, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Richtung als die Lob- und Anerkennung-Richtung, aber zu gucken, okay, was habe ich auch vielleicht versucht zu vermeiden, ne, weil ich Angst davor habe, wovor habe ich mich versucht zu schützen früher oder wovor schütze ich mich auch heute noch? Und da kommt man meistens auch wieder in Beispielsituationen, die einem sehr viel Parallelen zwischen früher und heute zeigen.
Um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, weil das ist so ein gutes Beispiel, was viele, viele, viele meiner Kunden auch einfach umtreibt, weißt du, die ja im High-Performing-Umfeld unterwegs sind, die auch selbstständig sind, die Führungskräfte sind, dieses Anerkennung, dass das so ein ganz, ganz wichtiges Motiv ist, Anerkennung zu bekommen, gesehen zu werden, gewertschätzt zu werden. Dafür würden sie, weißt du, auch 5 extra Meilen laufen. Und wenn das aber so vielleicht auch ungesunde, vielleicht sogar fast dysfunktionale Formen annimmt, Eva, was kann man denn da tun, um sich so ein bisschen frei zu machen von diesem Anerkennungsbedürfnis?
Ja, auch eine super gute Frage. Auch interessant, dass du auch gerade nochmal von deinen Kunden gesprochen hast, weil ich habe nämlich ein Webinar auch zum Thema Wertschätzung und Anerkennung. Und cool. Wenn ich das innerhalb von einer Reihe habe, also mit anderen Themen auch noch, die ich alle in der gleichen Organisation habe, ist das immer das Webinar, was am meisten besucht ist. Was sich ja für mich auch schon sehr für sich spricht, dass die Leute einfach sich das wünschen. Und die meisten auch immer sagen, ich stelle auch immer die Frage, hast du das Gefühl, dass du genügend Wertschätzung bei der Arbeit bekommst? Und ganz viele sagen, nee, eigentlich nicht, ich würde mir eigentlich mehr wünschen. Also es sind immer nur so 10, maximal 20%, die sagen, jupp, ich bekomme genug, das ist echt in Ordnung. Genau, jetzt musst du mir ganz kurz nochmal deine Frage sagen, ich habe mich total verheddert jetzt.
Wie kann ich mich so ein bisschen selbst frei machen, wenn ich weiß, hey, ich habe da so dieses Bedürfnis nach Anerkennung, aber das macht mich ja auch so ein bisschen zu einer Bedürftigen, weißt du, wenn ich die ganze Zeit rumlaufe und das Motiv meines Tun und Handelns eigentlich nicht ist, weil ich Bock auf die Sache habe, sondern einfach nur, weil ich hoffe, dass mein Kunde oder mein Chef mir auf die Schulter schlägt, weißt du?
Ja, genau, ganz schnelle Gratification, genau. Also da hilft es sehr, sich mit seinen Werten mal grundsätzlich auseinanderzusetzen. Ne? Werte sind ja nicht Ziele. Das heißt, Ziele kann man ja wirklich manifest erreichen. Also da kann man erreichen und sagen, Haken dran, habe ich, bin ich fertig. Werte sind nie fertig. Die sind nie fertig erreicht oder so, sondern sie sind ja etwas sozusagen was Überspannendes, was uns einfach als Grundmotiv mit begleitet im Leben. Also zum Beispiel, mir ist Familie wichtig oder ich möchte in Beziehung sein mit anderen Menschen und positive Beziehungen führen oder Gesundheit ist mir wichtig. Und dann kann man sich bei all seinen Handlungen mal fragen, bringt mich das gerade näher an meinen Wert Gesundheit dran oder bringt es mich weiter davon weg? Und das hilft einem so ein bisschen, diesen Kompass auszurichten zwischen, wofür mache ich das jetzt gerade? Mache ich das für die Anerkennung? Gehe ich die Extrameile, weil ich dann die Anerkennung von meinem Chef bekomme, der mich an meinen Vater erinnert? Oder entscheide ich mich dagegen, weil eigentlich ist mir Gesundheit wichtig und ich weiß, eigentlich sollte ich heute pünktlich Feierabend machen, weil dann kann ich zum Beispiel später noch zum Sport gehen oder ich weiß einfach, ich werde mich dann besser fühlen, weil ich dann mehr Zeit abends habe für mich oder Freunde, wie auch immer. Und das hilft einem, finde ich, sehr, sich so diese Frage zu stellen, ne? Was sind eigentlich meine Werte, was ist mir wirklich wichtig im Leben und wie zahlen alle meine Alltagshandlungen auf diese Werte ein oder eben auch nicht ein und bringen mich eigentlich weiter von ihnen weg. Und so richtet man sich dann immer wieder so ein Stück weit aus, wie so eine kleine Kompassnadel und kann sich vielleicht auch mehr von externer Anerkennung, Lob etc. Lösen. Obwohl das, finde ich, trotzdem wichtig ist, dass wir die bekommen, ne? Weil wir natürlich auch gesehen werden wollen. Das ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, auch Anerkennung zu bekommen.
Ja, es ist super, dass du das ansprichst. Mir fällt gerade dazu so ein Beispiel an bei einer Kundin. Wir haben dann mal die Werte definiert und dann waren an erster Stelle Gesundheit, Familie und dann kam erst Leistung und Erfolg. Mhm. Und dann aber mal zu gucken, Status quo, wie lebst du denn gerade dein Leben? Einfach so an einem Zeitinvest, den du und der Priorität, dem du gerade den Themen einräumst. Wo befindet sich gerade die Gesundheit? Da meint sie, oh, an letzter Stelle, weil Gesundheit kommt viel zu kurz. Okay, wo befindet sich Familie? Ja, gerade so noch an zweiter Stelle. Manchmal wird es aber auch depriorisiert, ne? Also Familienveranstaltungen, die abgesagt werden, weil jetzt noch ein Meeting reingekommen ist und. Und was steht dann an erster Stelle? Arbeit. Ah, okay, aber dann haben wir ja gerade so eine Pyramide, die upside down ist, weißt du? Genau, das, was dir eigentlich wichtig ist, lebst du gar nicht. Was können wir also tun, um einfach ein bisschen mehr wertgetreu, ne, das Leben danach auszurichten? Weil dann fühlt es sich ja wieder leicht und erfüllend an, oder? Weil mentale Gesundheit leidet ja auch immer dann, wenn wir so ein bisschen gegen das arbeiten, was uns wichtig ist.
Ja, absolut. Mhm. Ja.
Ja, okay. Gut, Eva. Du schreibst in deinem Buch, dass mentale Gesundheit keine Einbahnstraße ist. Du erwähnst, ne, dass eben auch Führungskräfte eine Verantwortung haben und der gerecht werden können, aber auch natürlich jeder Einzelne. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, wenn jetzt wir einen Mitarbeitenden haben, ja, nehmen wir mal an, eine Beraterin, die auch viel Druck ausgesetzt ist, weil sie auch bei Kunden liefern muss oder auch eine Führungskraft hat, auch eine Führungskraft, die sehr viel Druck erfährt. Wenn du so eine Person hast und sie strauchelt gerade, hat gerade eine wirklich schwierige Phase, wer müsste eigentlich in einer Organisation involviert sein? Wie müsste ich das als Individuum angehen? Und dann aber, wie können wir andere Menschen dabei helfen?
Ja, ist auch ein super Beispiel, was, glaube ich, viele Leute anknüpfen können. Also ich sage ja erstmal genau, mentale Gesundheit ist keine Einbahnstraße, weil wir oft in solchen Situationen dazu tendieren zu sagen, naja, mein Chef muss das doch erkennen oder meine Kollegin muss doch mal auf mich zukommen, ne? Oder HR muss da doch mal was tun. Und das ist alles richtig, ne? Dass wir alle dafür eine Verantwortung haben. Es ist eben keine Einbahnstraße. Und anhand von deinem Beispiel kann man das auch sehr schön illustrieren. Also zum einen bin natürlich ich selber dafür verantwortlich, erstmal zu erkennen, alles klar, ich bin hier gerade in einer Überlastung drin, ne? Meine Ampel steht auf rot. Das erstmal für sich zu erkennen und dann zu gucken, okay, gibt es schon so kleine, mini selbstfürsorgliche Maßnahmen, die ich jetzt so ein bisschen Erste-Hilfe-mäßig für mich tun kann, obwohl das Grundproblem ja nicht lösen wird. Ne? Es ist aber erstmal so ein bisschen Erste-Hilfe-Pflaster, ein bisschen was für sich tun. Schon mal wichtig und gut. Ne? Das heißt, da ist unsere eigene Verantwortung. Dann können wir gucken, wie können wir dann Ressourcen finden oder Unterstützungsmöglichkeiten finden. Ne? Kann ich zum Beispiel vertrauensvoll mit einer Kollegin sprechen, weil ich mich vielleicht noch nicht so wohl fühle, mit meinem Chef darüber zu sprechen und da mal gucken, dass ich mich der einfach anvertraue und schaue, manchmal hat sie dann ja auch noch mal einen guten Blick darauf und kann sagen, ach komm, hier, weißt du, ich glaube, du siehst das irgendwie, ein bestimmtes Projekt als viel zu bedeutsam und wichtig. Ich glaube, wenn wir da vielleicht in ein Gespräch gehen, dann kriegen wir das auch ein bisschen umpriorisiert. Ne? Da sind ja manchmal so kleine Dinge, die schon helfen können. Da kann man sich natürlich auch an die Führungskraft wenden und sollte man auch. Einfach, weil Führungskräfte werden nicht zu dir kommen und sagen, Mensch, Thila, du siehst ganz müde aus und das Projekt ist komplett egal. Geh einfach mal nach Hause. Die wenigsten Führungskräfte werden das tun. Ne? Das heißt, natürlich müssen wir auch ein Stück weit von uns die Hand heben und sagen, ich muss sprechen, es ist zu viel, wir müssen gucken, wie wir priorisieren können oder was wir irgendwie anders machen können, weil so geht es einfach nicht lange weiter und das an die Führungskräfte tragen. Führungskräfte haben dann natürlich eine gewisse Fürsorgepflicht auch ihren Mitarbeitenden gegenüber und sie haben natürlich auch die Verantwortung zu gucken, wie können wir einerseits Leistung erbringen, aber wie kann ich auch das Team so in Balance halten, ne, dass die nachhaltige Leistung möglich ist. Und da kommen dann weitere Unternehmensressourcen ins Spiel oft, ne, weil Führungskräfte sind ja nicht alleine für die Gesundheit aller Teammitglieder verantwortlich, sondern es geht vielmehr um das sogenannte Gatekeeping. Also wie kann ich dafür sorgen, dass eine Person, die belastet ist, jetzt die richtige Hilfe an die Hand bekommt. Zum Beispiel, indem HR dazu geholt wird, ne, und mit bestimmten Unterstützungsmöglichkeiten hilft oder indem die Person vielleicht einen ERP-Provider, also zum Beispiel ein psychologisches Gespräch bekommt mit einer unabhängigen Person, ne, die mit der sie sich austauschen kann oder indem wir vorübergehend Arbeitsplatzanpassungen machen. Kann es ja auch manchmal geben, ne, dass wir einfach sagen, sagen, hey, wir schaffen ein bisschen mehr Flexibilität, weil das gerade schon hilft. Oder es wird ermöglicht, dass die Person einmal die Woche zur Therapie gehen kann. Das ist auch nicht in jedem Unternehmen gang und gäbe. Also da nochmal zu mehr zu gucken, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt und wo kann ich diese Ressourcen herkriegen als Führungskraft, damit das nicht alles alleine auf meinen Schultern ist. Weil die sollen das ja nicht alles alleine tragen, sondern es geht vielmehr darum zu wissen, wo finde ich die richtige Ressource und wie kann ich diese Person jetzt dorthin begleiten oder an die Hand nehmen und da die richtigen Unterstützungsmöglichkeiten geben. Und da sieht man auch sehr, sehr schön, eine mentale Gesundheit geht ja von uns allen aus. Also wir müssen zum einen selber natürlich dafür sorgen, dass wir die Hand heben und sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ins Gespräch gehen können mit Führungskräften und Führungskräfte müssen auch in der Lage sein, Gespräche führen zu können über mentale Gesundheit, was auch nicht immer der Fall ist. Also da fühlen sich viele oft sehr verunsichert tatsächlich und sehr überfordert damit. Und wir müssen im Unternehmen Strukturen haben, die Gesundheit möglich machen, indem wir zum Beispiel bestimmte Anbieter haben, indem HR sowas handeln kann, indem es vielleicht auch so Kommunikationswege gibt, wie man sich bei HR melden kann oder indem es Multiplikatoren, Vertrauenspersonen gibt, an die man sich wenden kann, wo alle wissen, wo sie die finden können, weil wenn es mir wirklich richtig schlecht geht und ich dann im Intranet irgendwo in den Untiefen nach irgendeiner Hilfsmöglichkeit finden muss, erstens mache ich das nicht. Zweitens wird mich das überfordern, wenn ich dann irgendwie 30 Links im Internet finde, im Intranet und irgendwie gar nicht weiß, was davon ist jetzt die richtige Stelle. Und drittens werde ich wahrscheinlich auch sagen, oh, weiß nicht, wie vertrauensvoll das jetzt ist, ob ich da mich jetzt wirklich hinwenden kann. Ne? Das heißt, wir müssen als Organisation natürlich einfach übergreifende Strukturen schaffen, dass wir uns sicher fühlen in so einem Moment und auch befähigt fühlen, die richtige Hilfe zu bekommen auf ganz unterschiedliche Arten.
Gerade wenn wir das so aus Change-Management-Sicht auch bewerten, wie erfolgreich solche positiven Intentionen, Initiativen, wie ja mentale Gesundheit eigentlich der Fall ist und mitbringen soll, ne, in Organisationen reingetragen wird, dass man kann das nicht nur singulär betrachten. Du kannst nicht nur eine Führungskraft betrachten und sagen, okay, wir investieren jetzt in ein Training und der regelt das schon alles, aber wir haben trotzdem, wir behalten aber dieses strukturelle, systemische Problem, dass eigentlich jeder überlastet ist und auf eine Stelle nur eine halbe Person arbeiten soll, weißt du?
Genau,
also solche Dinge muss man auch auftappen, das finde ich ganz wichtig. Ich würde aber mit dir gerne ein bisschen mehr auf die Führungskraft noch eingehen, gerade weil sie ja auch bekannterweise so viel Einfluss auch auf die mentale Gesundheit eines Menschen einnehmen kann. Ich glaube, wir alle kennen es. Ich hatte auch mal einen, also zum Glück war das nie in der Wirtschaft, das war so eines meiner ersten Studijobs, einen furchtbaren Chef gehabt, der mich wirklich beleidigt hat und mich so unter Druck gesetzt hat, weißt du, also so ganz diskriminierend und furchtbar zu mir einfach war menschlich und wie schlecht es mir während der Arbeit ging, weißt du, was ich meine? Versus eine Führungskraft, die bei der ich wusste, hey, man fühlt sich sicher bei ihr, ich kann bei allen Themen und Belangen zu ihr hingehen, mich mitteilen, ohne dass es jetzt mein bester Freund ist, aber ich weiß, dass es ein Ort ist, an dem ich mich anvertrauen kann und wo auch meine Last so ein bisschen konstruktiv, weißt du, aufgefangen wird. Und was würdest du sagen, Eva, gerade so im Business-Kontext, ja, als Führungskraft, was kann ich denn tun, gerade weil ich mich ja vielleicht im Umgang mit solchen Themen, wenn ich auch aus der älteren Generation bin, unglaublich unsicher fühle, ja, aber wie kann ich adäquat verbal darauf reagieren, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen würdest, weißt du, Hilfe, mir geht's gerade nicht gut und ich leide wirklich darunter.
Ja, ja. Eine kleine Anmerkung noch. Das ist etwas, was mir wirklich ganz häufig begegnet, dass ganz viele Führungskräfte ganz große Angst haben, wenn sie jetzt die Tür aufmachen und sagen, ne, ihr könnt immer zu mir kommen und das, ne, ihr könnt euch immer an mich wenden und ich bin da, wenn irgendwie was ist. Und wenn die Kultur das auch entsprechend mitträgt, dass sie ganz doll Angst haben, dass die Leute ihnen jetzt die Bude einrennen und jeder jetzt irgendwie was hat.
Und vor allem auch bei Kleinigkeiten, ne? So wie Wiechen, das ist dann
wirklich. Das ist totaler Quatsch. Also die wenigsten Leute gibt es, die mit den kleinsten Wehwehchen ständig irgendwie kommen. Gibt es auch, aber das sind wirklich die wenigsten. Also aus meiner Zeit, als ich als Therapeutin gearbeitet habe, da hatte ich ein PatientInnen-Handy. Und da habe ich allen PatientInnen immer meine Nummer gegeben, weil ich ihnen gesagt habe, hey, wenn wirklich die Hütte brennt, dann können sie mich da erreichen. Wie oft in diesen ganzen Jahren therapeutische Tätigkeit wurde ich angerufen oder per SMS kontaktiert? Nullmal. Nullmal.
Wirklich?
Kein einziges Mal.
Wow.
Und das waren schwer belastete Menschen. Ne?
Wow.
Und da geht es oft nur darum, dieses Signal zu geben, dass die spüren, die meint das ernst und die ist wirklich da. Wenn was ist, kann ich mich an die wenden. Aber die wenigsten nehmen das wirklich in Anspruch. Ne? Und das, damit will ich nochmal sagen, die Menschen wollen ja gerne auch versuchen, alles beisammen zu halten. Die haben oft den Anspruch an sich, dass sie sagen, ich will das noch hinkriegen, ich will das schaffen. Komm, ich krieg das, ne? Ich zieh das jetzt noch durch, ne? Also die wenigsten rennen einem dann die Bude ein und wenden sich dann mit allen Lappalien an ein. So. Wenn es dann aber doch der Fall ist, und darum ging es ja eigentlich in deiner Frage, dann hilft es natürlich erstmal, sich zu bedanken, ne? Und zu sagen, hey, danke, dass du damit auf mich zukommst. Ne? Ist es okay, wenn wir da ein bisschen mehr drüber sprechen? Also auch immer wieder das Okay abzuholen von der anderen Person. Ne? Ich würde da gerne mehr drüber erfahren, damit ich dir bestmöglich helfen kann, dann ein Gespräch zu eröffnen. Und dann geht es auch ganz oft erstmal darum, so zu erfassen, wie so eine Lageerfassung, zu schauen, okay, ne, was ist denn gerade bei dir los? Wo bei der Arbeit merkst du das am meisten? Wo merkst du das vielleicht auch gar nicht? Ne? Wo gibt es Momente, die besonders schwer für dich sind? Und wo sind vielleicht auch Aufgaben, Tätigkeiten, Personen, wo es dir total gut geht und wo du das gar nicht so stark bemerkst? Ne? Um erstmal so ein differenziertes Bild zu bekommen, was ist da eigentlich gerade los? Ne? So wie wenn wir uns so quasi einen Film von oben angucken würden und versuchen würden, erstmal zu verstehen, was passiert hier gerade in dieser Szene? Und da erstmal ganz viel zu fragen. Führungskräfte haben sehr oft die Tendenz, und das verstehe ich auch total, sofort in den Lösungsraum springen zu wollen. Mhm. Ah ja, die geht es nicht gut? Okay, dann lass uns mal gucken, was wir da machen können. Und da fühlen
Hast
sich
du mal
aber,
eine Pause gemacht? Hast du schon mal ja, genau. Urlaub gemacht?
Hast du
und dann
schon
denkt
mal,
man genau. sich so, ja, natürlich.
Ja, genau.
Oh. Vor allem, Eva, weil du ja auch so sagst, so dieses erstmal verstehen und mit Neugierde reinzugehen, das impliziert ja auch wertfrei reinzugehen. Ne?
Genau.
Also nicht schon direkt in die Wertung. Ich glaube, das ist fast das ja. Wichtigste, egal was du tust,
ja.
dass du nicht direkt urteilst oder vorurteilst.
Genau, ja, mit einer empathischen Neugierde. Wirklich ja. so, ich möchte das gerne besser verstehen. Erzähl mir mehr davon. So, ne? So, und da wird die Person immer selber entscheiden, wie viel sie einem auch erzählen möchte. Ne? Weil ganz viele Führungskräfte auch so unsicher sind, was darf ich denn fragen und was nicht. Wenn man offene Fragen stellt, die wirklich erstmal sehr beschreibend sind, ne? So, wo merkst du das denn bei der Arbeit am meisten? Damit kann man nichts falsch machen. Also da haben wir nicht eine Grenze übertreten. Ne? Die Person wird immer selber entscheiden, wenn sie jetzt sagt, da ist vielleicht was irgendwie für mich zu delikat, das möchte ich nicht teilen. Und dann, wie gesagt, springen ja Führungskräfte sehr gerne mal schnell in den Lösungsraum. Und das ist meiner Meinung nach fatal, weil vorher diese Basic Work gar nicht getan wurde, erstmal zu verstehen, was ist da los. Weil man muss sich ja überlegen, dass eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter wahrscheinlich Tage, wenn nicht sogar wochenlang schon überlegt hat, ob sie zu einem kommt. Das entscheidet die meistens nicht aus dem Affekt heraus, dass ich sage, oh, heute spreche ich mal darüber, sondern die hat wochenlang schon mit sich gehadert. Und deswegen ist es auch so wichtig, die erstmal erzählen zu lassen. Ne? 80% they do the talking und maximal 20% I do the talking. Und dann kann man irgendwann schauen, natürlich, wenn man merkt, na klar, irgendwo ist es natürlich dann auch an der Zeit zu gucken, wie kann es jetzt weitergehen. Aber dieser erste Teil, dieses sogenannte Containing, sagen wir in der Psychologie, ne, also Emotionen und die Situation erstmal da sein zu lassen, erstmal zu halten, containen, das ist der wichtigste Teil. Und dann gehen wir in den Lösungsraum. Und da empfehle ich auch sehr, dass wir das quasi machen, indem wir unser Gegenüber fragen, hey, ne, du hast mir jetzt ganz viel erzählt, da bin ich dir sehr dankbar dafür, ist es okay, wenn wir uns mal anschauen, was wir machen können. Also, dass wir das okay vom Gegenüber auch abholen und nicht sagen, so, ich würde denn jetzt gerne mal übergehen, sondern fragen, hey, ist das in Ordnung? Und wenn die Person dann sagt, nee, irgendwie noch nicht, fühle ich mich noch nicht ganz bereit dazu, dann kann man immer noch fragen, was wäre denn jetzt besser? Was brauchst du gerade? Ne, manche sagen dann, ich will einfach mal kurz aufstehen oder das und das mir noch wichtig zu sagen, das habe ich noch nicht gesagt. Und dann ist es in Ordnung. Dann können wir in den Lösungsraum übergehen und dann können wir fragen, ne, oder auch vielleicht sagen, ich habe jetzt ganz viele Dinge im Kopf, was wir tun könnten. Vielleicht hast du ja auch eine Idee, was dir helfen würde, wo du sagst, oh, eigentlich würde ich das gerne, bräuchte ich das jetzt, aber vielleicht traue ich mich auch nicht so richtig. Was wäre denn das für dich? Ne, um das so ein bisschen rauszukitzeln, was ist denn das, was die Person eigentlich gerade braucht? Und selbst wenn sie gerade selber gar nicht so richtig weiß, was es ist, was eigentlich selten der Fall ist, die meisten Leute wissen, was sie dann brauchen. Selbst wenn sie es nicht ganz genau betiteln können, ne, dann auch Angebote zu geben, zu sagen, ne, also ich habe zum Beispiel die Idee das, A, B, C und dann kann man ja immer noch aufführen, was im jeweiligen Unternehmen es auch an Möglichkeiten gibt und hey, es ist mir wichtig, dass wir spätestens in 2 Wochen wieder sprechen oder nächste Woche bei unserem One-on-One, um dann wieder zu gucken, wie geht's dir jetzt, ne? Gar nicht mit dem Druck dahinter, dass ich das sofort ändern muss, sondern weil ich ein ehrliches Interesse daran habe, zu gucken, wie geht's jetzt gerade, ne? Wie machen wir weiter, müssen wir irgendwo noch eine Stellschraube drehen, das ist ja eher ein experimenteller Ansatz, um jetzt zu gucken, ne? Wie verändern sich die Dinge, wie verändern sie sich vielleicht auch nicht, aber darüber halt irgendwie im Check-in-Prozess zu bleiben und das nicht mit dem einen Gespräch dann abzuhaken und dann weiterhin auch dran zu bleiben.
Ja, Da war jetzt so viel dabei, Eva. Wir könnten echt so ein Recipe, wahrscheinlich hast du das irgendwo auch mal runtergeschrieben.
Das habe ich im Buch auch alles sehr ausführlich geschrieben.
Herrlich,
genau, da kann man mehr darüber lesen.
Lest im Buch nach, das ist, aber weil das ist ja das, wonach viele Menschen auch sich wünschen, diese Sicherheit, weißt du, dann ist dieses Thema, mit in dem ich mich gar nicht auskenne, ich bin auch kein Psychologe, ich will auch gar keiner sein vielleicht, weißt du, so, was kann ich fragen, was darf ich nicht fragen, wo ist die Grenze, weißt du, bin ich jetzt zu weich, zu hart, also da geht ja immer so eine Ungewissheit mit einher. Und ich glaube, das, was du gerade so heruntergebrochen hast, war total praktikabel auch, weißt du, Wertschätzung, Dankbarkeit am Anfang, einfach zu verstehen, dieser Mensch hat sich wahrscheinlich seit Wochen den Kopf zerbrochen, ob er mit dem Thema zu dir kommt, dass du auch verstehst, dass es sensibel ist, weißt du, und nicht einfach jetzt so passiert ist, das einfach zu verstehen und dann erstmal dieses Containment zu machen, also diese Fragen, diese Analyse erstmal ganz mit so einer empathischen Neugierde zu machen, fand ich auch super gut, um dann erst in die Lösungsfindung mit Erlaubnis zu gehen. Und was würdest du sagen, einfach nur für so die wirklichen Hardcore-Pragmatiker und den Zuhörenden, wenn ich eine Stunde Meeting habe. Wie sollte das Verhältnis sein zwischen Containment und dann auch Lösungsfindung?
Ja, ich finde, das ist sehr individuell, ne? Weil manche sind ja einfach auch schon, also manche Menschen kommen ja schon und sind sehr klar in dem, was sie mitteilen wollen. Die haben sich darüber ganz klar Gedanken gemacht und andere sprudeln einfach raus und sind dann so, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich sagen wollte.
Genau.
Deswegen würde ich mich da jetzt ungern auf eine Zahl festlegen, ne? Weil das einfach von Person zu Person so unterschiedlich ist. Aber man kann sich ja immer wieder das Okay abholen und fragen, Henne, ist dir noch was weiteres wichtig zu sagen? Oder denkst du, wir können mal schauen, was wir jetzt machen können, weil ich dich gerne unterstützen möchte? Und wenn man sich das Okay immer wieder versucht abzuholen, glaube ich, ist das der beste Indikator dafür, ob wir bereit für Phase 2 sind.
Ja, richtig, richtig klasse. Ich würde jetzt gerne in Anbetracht der Zeit den Bogen finden, Eva. Und tatsächlich interessiert mich diese Frage noch sehr. Und zwar, ich habe jetzt verstanden, als Kind hattest du schon immer diese tiefe Neugierde für Menschen. Das bekomme ich auch jetzt in jeder Phase, weißt du, deines Körpers mit, wie begeistert du dabei bist. Und ich glaube, das teilen wir auch tatsächlich ganz gut. Und gab es denn selbst in deinem Leben, weil du bist ja auch jetzt seit einigen Jahren selbstständig, ne? Und da ist auch ein unternehmerischer Druck, der einhergeht, aber auch da gibt es auch andere Vorfälle, die einfach so eintreffen können. Gab es da was, wo du selbst, weißt du, mit mentaler Gesundheit gestrauchelt hast und wie hast du dir selbst daraus geholfen, weißt du, so mal ein bisschen so persönliche Insights von dir, wie du als Psychologin, auch als Expertin dazu stehst?
Ja, das ist ja manchmal so, ne? Wir sind selber Expertin für das Thema und für uns selbst ist es dann doch immer nicht immer so einfach.
Das Salomons-Paradox
also
nennt manchmal, man das ja.
Genau,
ja.
Genau, also manchmal, also struggle ich natürlich auch in meinem Alltag auf jeden Fall, aber ich glaube, eines der einschneidendsten Ereignisse, die ich hatte, ist, dass ich vor mehr als 5 Jahren einen sehr schweren Skiunfall hatte und notoperiert werden musste und das war für mich ein Ereignis, was mir gezeigt, also ich konnte einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen. Ich musste ganz mühselig wirklich wieder auf die Beine finden und das war ein Prozess, der hat mich körperlich sehr gefordert natürlich, weil ich auch gemerkt habe, wie erschöpft ich bin und wie wenig ich auf meine ursprünglichen Leistungsressourcen, so wie ich sie gewohnt war, mehr zurückgreifen konnte. Das war gar nicht mehr möglich. Gleichzeitig dieser innere Druck, ich will das aber schaffen und ne, ich habe irgendwie alles daran gesetzt, wirklich förmlich wieder auf die Beine zu kommen und habe aber irgendwann gemerkt, meine Psyche ist da nicht richtig hinterhergekommen. Also ich habe mir da zum Teil auch sehr viel Druck gemacht und habe wirklich, bin meiner Meinung nach zu schnell wieder ins Arbeitsleben eingestiegen, wenn ich es jetzt zurückblickend betrachten würde. Und das war damals auch, es gab gute Gründe dafür und wahrscheinlich würde ich es trotzdem auch nochmal so machen, also wenn ich jetzt in dieser damaligen Situation wieder bin. Aber so, es hat am Ende dazu geführt, dass es wirklich mir so 2 Jahre danach ungefähr auch psychisch sehr, sehr schlecht ging, weil ich ständig Flashbacks hatte von dem Ereignis. Ne? Ich habe sehr schlecht geschlafen, ich hatte Albträume, ich war sehr angespannt, ich war ja einfach insgesamt an einem sehr düsteren Ort so und es hat echt eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, ist das, was ich da spüre, dass das Traumasymptome sind tatsächlich und mir daraus dann motiviert eine Therapeutin gesucht habe, was eine der besten Entscheidungen meines Lebens war.
Wow, klasse.
Und das war wirklich auch für mich eine ganz schöne Erfahrung, nochmal zu merken, wie ist das eigentlich, wenn man selber als Therapeutin auf dem Stuhl der Patientin sitzt. Das war was ganz Bereicherndes, ist es bis heute. Also es ist eins meiner absolut wichtigsten, unverhandelbarsten Termine in der Woche. Und es hat mir wirklich enorm aus dieser Phase auch rausgeholfen, um dieses Ereignis auch zu verarbeiten, weil ich vorher auch ein Selbstbild von mir hatte, wo ganz klar war, so natürlich kriege ich das alles easy hin. Und ja, natürlich bin ich eine junge, sportliche, bewegliche Frau, die alles einfach gewuppt kriegt. Ne? Und plötzlich ist dieses ganze Selbstbildnis total in sich zusammengefallen. Und das nochmal zu verstehen, was das für ein Bruch in meinem Leben war, das hat mir sehr geholfen, in der Therapie aufzuarbeiten. Und heute auch noch, also habe ich einfach eine andere Dankbarkeit und, glaube ich, auch eine andere Ehrfürchtigkeit dafür, was Gesundheit eigentlich bedeutet, weil man das ja oft erst versteht, wenn man sie nicht mehr hat. Und so ging mir das da leider auch. Aber das hat auch, habe ich im Buch auch wirklich häufig gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, genau wegen diesem Ereignis habe ich dieses Thema so sehr verstanden. Und deswegen ist es nicht nur ein Thema, was ich aus Expertinnen-Sicht da drinnen natürlich beschreibe und die ganzen Best Practices, die ich über die Jahre gesammelt habe, meine Erfahrungswerte da reinpacke, sondern wirklich auch persönliche Geschichten da drin zu finden sind, ja, weil ich einen ganz starken persönlichen Bezug dazu habe.
Danke fürs Teilen, Eva. Ich finde das wirklich sehr, also ich kriege ein bisschen Gänsehaut. Es erinnert mich so ein bisschen an meinen Motorradunfall, weißt du, wie prägend das sein kann. Und über Trauma, finde ich, sprechen wir auch viel zu selten. Und weißt du, alle haben vielleicht mal ein Trauma erlitten, nicht vielleicht in Form eines Schocktraumas, aber in Form eines Entwicklungstraumas, weißt du, irgendwas, was halt zu kurz gekommen ist, dass wir halt auch tagtäglich so mittragen in Interaktionen, wo halt keiner es eigentlich sieht, aber das, worunter man, also Individuen auch leiden können. Und ich glaube, da einfach ganz viel Sensibilität mit reinzubringen und auch so deine Geschichte, woher du kommst, ne, mit diesem Unfall, was das mit dir gemacht hat, das auch zu sehen, finde ich immer sehr, sehr bereichernd. Mhm. Und ich glaube so, ich habe gestern was total Inspirierendes vom Les Brown gehört. Der ist ja so ein Top-Nummer-1 Motivationsspeaker und er meint einfach, arbeite an deinem Inneren und auch an deiner Gesundheit, an deiner Persönlichkeit, weil, jetzt ist mir wieder entglitten, was ich sagen wollte. Es war so gut. Vielleicht fällt es mir ja wieder
ein. Ich packe es mal in die Shownotes einfach und dann ist es
genau,
ja auch
ganz gut. Genau, ich packe es mal in die Shownotes. Ja, wie schön. Ja, gut. Genau, aber ja, vielen Dank, Eva, fürs Teilen. Ich finde das wirklich, wirklich gut, auch zu wissen, woher das kommt. Okay, gut. Damit wären wir auch schon am Schluss angekommen, Eva, zum Abschluss. Was sollen Menschen, die vielleicht selbst mit dem Thema mentale Gesundheit straucheln, die vielleicht auch wie du damals so an einem sehr dunklen Ort sind, ja, oder auf dem Weg dahin sind, was sollen sie unbedingt aus dieser Folge mitnehmen für sich?
Ich glaube, dass sie wirklich ehrlich auf ihre Gesundheit hören sollten, weil die Extrameile kann am Ende immer warten, ne? Also die wird es auch später noch geben. Also gerade im Jobkontext wird es die Extrameile immer noch geben und die nächste Chance wird es auch geben. Aber eine neue Gesundheit wird es halt nicht geben. Und das heißt, Gesundheit wirklich ehrlich anschauen. Sie wird es uns danken.
Sehr, sehr schön. Eva, es gab so ein Zitat dazu, das bringe ich jetzt ein, weil daran kann ich mich erinnern. Ja. Und zwar, in der ersten Lebensphase eifern wir mit unserer Gesundheit dem Geld und dem Erfolg her, also hinterher. Und in der zweiten Lebensphase eifern wir mit Geld der Gesundheit hinterher, weißt du? So in der zweiten Hälfte. Und eigentlich, wenn wir das gut anstellen, müssten wir das gar nicht, weißt du? Weil du vorher schon so ein bisschen vorausschauend gewirtschaftet hast, eben nicht die 5 extra Meilen gelaufen bist, weil es wird immer genug zu leisten da sein. Ja. Es wird immer genug Erfolge da draußen geben. Und für dich selbst dieses Containment und die Grenzen setzen, ist, glaube ich, so wichtig in dieser Welt, wo 1000 Chancen möglich sind.
Ja, in meinem Buch habe ich geschrieben, du wirst keinen Tag bereuen, an dem du nicht gearbeitet hast, aber jeden Tag bereuen, an dem du nicht für deine Gesundheit gesorgt hast.
Sehr wahr, sehr, sehr wahr. Tausend Dank für deine ganzen Insights, Eva. Ich habe mich riesig gefreut, von dir zu lernen und von dir zu erfahren.
Dank dir, Thila. Hat Spaß gemacht.
Ich habe gestern dazu ein richtig inspirierendes Zitat vom Les Brown gehört. Und zwar meinte er, ich investiere so viel in meine Mentalgesundheit, in meine Gesundheit, in meine Persönlichkeit, damit ich stark bleibe. Nicht, weil ich schwach bin, sondern damit ich stark bleibe. Und ich glaube, es würde uns total helfen, wenn wir diesen Mindset-Shift schaffen, also unsere Haltung dahingehend zu verändern, dass wir verstehen, dass es notwendig ist, um stark resilient zu bleiben. Und das fand ich einmal ganz, ganz gut.